Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen. In dem heutigen Podcast sprechen wir über das Passafest. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen.
Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast.
Guten Morgen liebe Freunde und Geschwister und guten Morgen lieber Paul.
Ja, guten Morgen Kishi.
Schön dich wieder zu sehen.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, der Frühling schreitet voran. Wir haben gesehen, die Magnolien blühen schon, die Kirschblüten.
Wunderschön. Ja.
Einfach wunderschönes Wetter. Und ich freue mich, dass du es auch heute wieder geschafft hast, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen können. Ja, am Samstag, den 12. April 2025, also einen Tag, nachdem dieser Podcast hier erscheint, beginnt mit dem Sonnenuntergang das Passafest, das jüdische Fest der Befreiung aus Ägypten. Eine Zeit des Gedenkens und Feierns, in der der Auszug aus der Sklaverei im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig feiert die christliche Kirche Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, des Sieges über Tod und Finsternis. Also laut Kalender auch erst eine Woche später dieses Jahr. Ne? Diese Zeit fällt auch mit einem historischen Wendepunkt zusammen. Vor 80 Jahren wurde Europa vom Terror der Nazi-Herrschaft befreit und damit auch der Holocaust beendet. Eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte. Drei Jahre nach dieser Befreiung wurde der Staat Israel gegründet. Eine Heimat für das jüdische Volk nach fast 2000 Jahren der Diaspora und Verfolgung. Heute erfahren wir, wie kostbar Freiheit ist. Wir können dem Herrn für die Freiheit danken, die er uns nach Jahren des Krieges geschenkt hat. Aber gleichzeitig erkennen wir, dass der wahre Frieden noch nicht erreicht ist. Beten wir weiterhin um Schutz und Befreiung für Israel in seiner Bedrängnis, laut Psalm 25, und für die Geiseln, die noch in Gaza festgehalten werden. Das habe ich aus Israel aktuell entnommen.
Ja.
Und das ist auch die Inspiration mitunter für diesen Podcast.
Schön, ja.
Das Passafest. Und ich fand interessant, wie hier steht, also vor 80 Jahren wurde Europa vom Terror der Nazi-Herrschaft befreit. Also 80 Jahre ist jetzt die zweite Wehe vorbei. Und das erinnert mich immer, 70 Jahre, 80 Jahre nach dem Krieg, das erinnert mich immer an die Schriftstelle, der Mensch vom Weibe geboren, wird 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre alt.
Ja, ja.
Und so wird dieser Friede, der ist jetzt auch 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre alt. So diese Konstellation und ja, ein Umbruch beginnt. Und wir sehen, wie die Zeiten immer schlimmer und schlimmer werden.
Ja, 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 sie ändern sich einfach, ne?
Mhm.
Allein auch durch Donald Trump, ne, der ja auch vieles verändert jetzt mit den Zöllen, die er erhebt. Und es gibt ein richtiges Geschrei, natürlich, weil alles teurer wird. Ne?
Mhm.
Tja.
Ja, wir sind immer noch am Zeitgeschehen dran, allein durch den Namen unseres Podcastes. Aber das haben wir auch im letzten Podcast erwähnt oder auch eigentlich in allen davor auch. Wir sehen den Umbruch der Zeiten, also dass selbst jetzt in Europa und in Deutschland also vom Krieg gesprochen wird und Vorbereitung und. Das gab es eine ganze Zeit lang nicht.
Naja.
Ja, gut.
Naja, wir kriegen auch eine neue Regierung, weil die alte ist abgelaufen. Ne?
Mhm.
Neue Minister und so weiter, muss man auch sehen, wer da die Plätze einnimmt.
Ja.
Kanzler wird ja wohl...
Friedrich Merz.
Friedrich Merz, genau. Der wird auch ein neues Kabinett dann einsetzen. Ja.
Ja, und da ist ja jetzt schon so, dass sie eigentlich Friedrich Merz nicht wollen, weil er vorher das eine gesagt hat und hinterher das andere gebracht hat. Gut, das ist Politik. Der Prophet sagt, es ist mittlerweile durch und durch korrupt.
Ja, ja.
Und da stehen Lobbyisten dahinter, da stehen viele andere Dinge noch dahinter. Es ist halt Satans Eden, das darf man nicht vergessen.
Ja, ja.
Wir haben ja jetzt auch eine gehört, eine Doktorin, die auch interessante Sachen sagt. Sie hat erkannt, dass viele Dinge satanisch sind, dass wir in einem Satans Eden leben. Das fand ich sehr interessant. Und
ja, es kommt alles vom Sonnengott her, ne? Von Re oder Ra, ne? Der ägyptische Sonnengott, ne? Das war ja... Die letzte Anbetung, die in Ägypten stattfand, war die des Sonnengottes. Ne?
Ja, und die Verbindung dazu, also was daraus resultiert, also sie geht bis dahin sogar, dass das Parlament auch kreisrund aufgebaut ist, wie eine Sonne. Also diese Globalisierung, diese eine Welt, überhaupt diese Stadt-Staaten-Systeme, dass das alles damit zu tun hat, Satans Eden. Wir haben ja darüber gesprochen, der Prophet sagt es ja, ne, dass Satan auch seine Position besetzt. Er beherrscht die ganze Erde. Da sind verschiedene Geister, die eben über die einzelnen Nationen herrschen. Über Nationen, über Städte, über Dörfer, eigentlich alles in allem. Gut, und Gott sandte eine Botschaft des Entkommens.
Ja, genau.
Weil das Wissen alleine ist sehr gut. Ich höre das immer wieder, wie viel Wert darauf gelegt wird, wie klug jemand ist oder wie schlau und was er alles kann. Aber Jesus sagte, die Kinder des Teufels sind schlauer als seine Kinder. Darauf kommt es also nicht an, schlau zu sein oder besonders intelligent. Das ist nicht das, worauf Gott achtet.
Ja, ja. Naja, wir hatten doch mal... Ich glaube, wir hatten mal die Möglichkeit, ein bisschen zu sprechen bei den christlichen Geschäftsleuten, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und da dachte ich noch dran, dass Gott ja durch den Heiligen Geist auf uns Weisheit ausgießt.
Ja.
Und das nicht nur tröpfchenweise, sondern eben schaufelweise ununterbrochen. Also der Heilige Geist ist der Einzige, der uns genügend Weisheit gibt und fortwährend Weisheit gibt, damit wir das durchschauen und den Weg klar behalten. Ne?
Genau, das ist es, dieses Durchschauen, darum geht's.
Ja, darum geht's.
Oder Branham sagte mal, es geht ja um die Überwinder. Ne? Ja. Weil Jesus sagte, ich habe die Welt überwunden und ihr sollt sie auch überwinden. Der Heilige Geist in uns bringt uns dazu, gibt uns diese Weisheit, damit wir die Fallen des Teufels erkennen. Weil oder Branham sagt, das ist Überwinden. Bedeutet auch jede Falle des Teufels zu erkennen.
Ja, ja.
Und die besagte Doktorin, die hatte so ein schönes Beispiel, weil sie hat tatsächlich zwei verschiedene Menschenrassen ausmachen können. Eben die Kinder Kains, die eben Städtebauer geworden sind, Wissenschaftler und so weiter und natürlich an diesen Systemen interessiert sind.
Ja, ja.
Dass die eine Seite ist und die andere Seite sind die, ich sage jetzt mal, die Kinder des Lichts. Die leben durch Liebe, die brauchen keine Kontrolle. Die, also wenn du liebst, brauchst du kein, dann hast du genug Vertrauen, dann brauchst du keine Kontrolle. Jesus sagt, liebt einander. Ne?
Ja, stimmt.
Das fand ich sehr interessant. Und was hast du eben noch gesagt? Die Weisheit
richtig,
zu erkennen.
Richtig.
Und sie hatte ein Beispiel genannt, ein Buchbeispiel, da ging es um eine Maus. Und zwar haben die getestet, das machen sie ja gerne, sie testen ja gerne an Mäusen alles Mögliche. Und ich will das jetzt auch nicht verteufeln, weil das bringt ja auch gute Medikamente auf den Markt, die Menschen wirklich helfen.
Ja,
aber
ja.
Es geht um was anderes, und zwar diese Erkenntnis und Offenbarung und Weisheit Gottes in diesem Zusammenhang. Und zwar Mäuse, denen haben sie Krebszellen verimpft in millionenfachen Dosen. Und die meisten sind natürlich sofort gestorben. Ist ja klar, da gibt es gar keinen Halt. Innerhalb von wenigen Tagen waren die dahin, weil dieser Krebs nährt sich. Oder Branham erklärt das ja auch mal, das ist ein Leben, was sich von deinem Leben ernährt.
Ja, ja, ja.
Das raubt dir deine Energie, es saugt dich quasi aus, es lebt von dir. Parasit, Parasitentum. Und das Immunsystem, diese trickreiche Sache dahinter ist, wenn dieser Krebs kommt, diese Krebszellen, die sehen nicht aus wie der Feind, sondern die sehen aus, also biblisch gesprochen wie der Wolf im Schafspelz. Also es sieht auch aus wie ein Schaf. Deswegen erkennt das Immunsystem das nicht als Feind an. Und so kann dieser Feind reinkommen, kann sich andocken und dann beginnt das ganze Szenario. Aber diese Maus starb eben nicht. Und diese Maus hatte ein Immunsystem, was jede Krebszelle sofort erkannte als Feind. Und dadurch dieser Feind sich gar nicht erst ansammeln konnte, sondern zack, wurde der Feind vernichtet und die Maus hatte trotz 20 Millionenfacher Belastung kein Krebs. Sie war immun. Also der Trick war dahinter, dass ihr Immunsystem sofort eine feindliche Zelle erkannte. Und der Trick des Teufels ist, er kommt im Schafspelz. Und das ist die Sache, um die es geht. Also Klugheit, Weisheit, Erkenntnis, das ist ja auch alles gut, also das soll jetzt mal nicht, aber es ist nicht diese göttliche Weisheit, Klugheit und Erkenntnis. Also es gibt eine menschliche, auf menschlicher Basis und es gibt eine göttliche. Und diese göttliche, das ist das Immunsystem, was wir brauchen, was uns schützt vor dem Feind.
Genau, weil das gibt, glaube ich, auch eine Bibelstelle, sie kommen um durch Mangel an Erkenntnis. Durch Mangel an Erkenntnis, ja. Erkenntnis ist gut, das ist wichtig.
Warum? Weil die falschen Prediger die echten Prediger ablehnen und die echten Prediger oder ich sag mal die von Gott gesandten Männer, die das Wort des Herrn haben, die Wahrheit, das wirkliche Immunsystem, was dich frei und gesund macht. Denn er sagt ja, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich heile alle deine Krankheiten, ich vergebe alle deine Sünden. Wer kann das sagen außer Gott? Gott kann das tun. Aber diese vereinfachte Form, indem er zu einem Propheten spricht, mit einer Botschaft zu einem Volk sendet und sendet ihnen das Wort Gottes, das ist wichtig. Aber die falschen Prediger bügeln das Wort weg, diese Botschaft.
Ja, sie kommen mit ihrem Intellekt dann, mit ihren menschlichen... Das ist auch alles gute Predigten und da gibt es ja auch eine, wie heißt die Frau immer noch, die hat erfüllt ja große Seele mit Tausenden von...
Gibt ja viele derer, viele.
Und sie ist sehr positiv, das im Grunde genommen ist es positives Denken, was sie verbreitet, ne? Und
vermischt mit dem Wort Gottes.
Ja, vermischt mit dem Wort Gottes, ne? Und so. Aber ich glaube, das ist das Mangel. Da gibt's, habe ich gesehen auf Facebook, ich habe das nicht wiedergefunden. Das wäre so schön gewesen beim Prediger, ne? Ein alter Herr, ne? Der schon lange hier eine große Gemeinde hat, alles. Und er war außer sich, um zu sagen, wir haben so viel bekommen. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Weil das Wort des Propheten, das ist ja, guck mal, die ganze Bibel ist durch Propheten geschrieben worden. Mose war ein Prophet, ja, alle. Jesaja, alles Propheten.
Paulus.
Alle. Und selbst die Jünger, also im Neuen Testament, die haben ja nicht ein Wort gesagt, bevor sie nicht selbst den Heiligen Geist empfingen. Nachdem Petrus den Heiligen Geist empfing und so, da ging das los. Da hat er von der Taufe gesprochen, ne, auf den Namen von Jesus. Und 3000 haben sich sofort bekehrt. Stell dir mal vor, die erste Erweckung, die da stand, waren 3000 Seelen, die reinkamen. Das zweite war 5000. Also, es hängt immer mit dieser Erweckung, also mit diesem Anstoß zusammen. Und der Mensch braucht ja, du hast ja ein Gehirn, alle Menschen, deshalb gibt's auch Radiosendung, Fernsehsendung, Filme. Die Menschen, der Kopf braucht das, sonst. Weil die schlimmste Strafe, die es gibt, ist tatsächlich diese Isolationshaft. Alleine in einer Zelle und du
allein mit dir selbst überlassen.
Das hält kein Mensch durch. Und deshalb haben wir all die Unterhaltung und Musik und ach, was es alles gibt. Dancing und was sie alles.
Es ist ja auch auf der anderen Seite ein bisschen Opium für das Volk.
Ja,
richtig. Aber worauf ich hinaus wollte, war diese Erkenntnis. Also wenn der Bibelsatz sagt, mein Volk kommt um durch Mangel an Erkenntnis, dann ist das nicht die Erkenntnis der Raketenwissenschaft.
Ja.
Weißt du, also dass man jetzt sagt, naja, okay, du bist halt dumm, du weißt nicht, wie man eine NASA-Rakete baut. Darum geht es überhaupt nicht. Und zu erklären, wie viele Millionen Galaxien wir haben und wie viele Milliarden Sterne sie alle zu zählen und noch benennen zu können, das ist gar nicht unser Job. Der Mangel an Erkenntnis, um die es eigentlich geht, ist die Erkenntnis an Gott.
Ja.
Die Erkenntnis an Jesus Christus, wer er ist.
Ja, aber das Geheimnis dahinter ist, da gibt es ein Geheimnis dahinter. Und das ist für unsere Zuhörer ganz wichtig. In Offenbarung 10, da wird das geschrieben, Gott kam herab mit einem Regenbogen und so weiter, das war Offenbarung 10, und hatte ein Büchlein.
Ein geöffnetes Büchlein.
Und gab es dem siebten Engel. Das steht da so geschrieben und keiner weiß, wer das ist und so weiter. Aber der siebte Engel war tatsächlich William Branham.
Ja.
Nimm dieses Büchlein. Und dann bekam er einen Befehl. Iss es auf. Und dann geht das weiter. Er aß es auf und es war süß in seinem Mund, wie Honig. Und dein Bauch wurde bitter gemacht. Und er bekam in Offenbarung 8 bis 11 den Befehl, und du musst wiederum weissagen zu Nationen und vielen Sprachen und Völkern und so weiter. Da habe ich gedacht, das ist das Geheimnis. Diese Botschaft gibt dir etwas Übernatürliches, was du sonst nicht bekommen würdest.
Und das ist diese Erkenntnis, die damit zu tun hat.
Ja, weil du musst es ja
erstmal diese Erkenntnis, weil du, was du ausgelassen hast, dieser Engel, gibt es der Gemeinde. Er war ja der Botschafter zur Gemeinde.
Ja, ja.
Und darum geht es. Und da sind viele, die das verhindern wollen, dass die Gemeinde diese Botschaft hört.
Ja.
Weil das macht dich frei.
Ja, und es gibt ja, und es verändert dich.
Es verändert dich.
Weil
es macht
du
dich
wirst,
frei von diesem menschlichen Dasein.
Ja, ja, und es verändert dich, weil du wirst, das, es ist so, du wirst damit eins. Es wird dein eigenes Fleisch. Also, ne,
ja.
Jesus war das Wort Fleisch gemacht. Wie kann sowas sein?
Und wenn du die Botschaft isst, dann wird das Wort in dir auch Fleisch gemacht.
Richtig. Und du bekommst irgendwas, was du sonst nie hättest.
Weil die Bibel sagt, niemand kann Jesus den Christus nennen, außer er hat den Heiligen Geist.
Ja, ja.
Also der Heilige Geist ist das Wort der Stunde für diese Zeit in dir manifestiert.
Ja, aber es ist so wie, weißt du, wir haben zu Hause jetzt Gurken, Glasgurken, ne? So in Essig. Und gerne nasche ich da mal, aber die sind natürlich, eine reicht schon aus, weil die sind natürlich mit Essig durchtränkt. Du kannst das nicht auf einmal essen, das geht nicht gut, aber eine schmeckt schon gut, da hast du irgendwie ein bisschen Essigerfrischung. Und so ist es mit der Botschaft. Die Botschaft durchtränkt dich, die durchsäuert dich. Das ist doch auch ein Begriff aus der Bibel. Du sollst... ein bestimmtes Brot soll nicht durchsäuert sein. Das heißt, es gibt auch durchsäuertes Brot, also Sauerteig, der schmeckt natürlich gut, wenn er gebacken ist. Und dann gibt es das Abendmahlsbrot, was eben nicht Sauerteig, weltliches Sauerteig drin haben sollte. Ne? Damit
ja.
Man. Aber du siehst, das ist so, wir werden quasi durch das Wort werden wir durchsäuert, durch verändert, einfach verändert. Du kannst da machen, was du willst.
Oder bei einem erklärt es ist ja, du isst ja, wenn du was isst im natürlichen Sinne.
Ja.
Wenn du bestehst aus 16 Komponenten von Potasche, Calcium, Stern, Staub und was auch immer.
Ja.
16 Elemente und du isst jetzt was. Und du isst verschiedene Dinge. Du isst ja nicht jeden Tag dasselbe im Normalfall. Aber in diesem Essen, da ist etwas drin. Das geht nicht um das Essen als Handlung als solches, sondern du nimmst es auf und dein Körper zersetzt es und bringt es dahin für die einzelnen Organe, für was sie benötigt werden.
Genau, genau.
Damit du leben kannst.
Ja, damit du leben kannst.
Sonst würdest du sterben.
Sonst würdest du sterben, richtig.
Darum geht es. Er hat auch mal die Geschichte erzählt von dem kleinen Jungen, der vom Fahrrad die Pedalen abgeknabbelt
ja,
hat.
Ja, richtig, der brauchte.
Und dann haben sie festgestellt, in diesem Gummi, da war irgendein
Stoff, den er brauchte.
Spurenelement drin, den sein Körper benötigt.
Ja.
Und er wusste gar nicht, warum.
Genau.
Aber
warum
er hat die abgeknabbert.
Ja, ja.
Und so ist das in der Botschaft auch. Da dieses übernatürliche Teil ist für deinen übernatürlichen Menschen in dir.
Genau.
Das ist Seelen. Sie sagen ja heutzutage immer Soul Food. Aber das ist das echte Soul Food.
Ja, ja. Weil er sagt auch, das ist Adlerspeise. Und Adler ist nichts Verwestes, sondern nur frisch geschlagenes.
Ja, leider habe ich gerade das Gegenteil erfahren.
Ja.
Aber es heißt ja auch, die Adler sammeln sich, wo das frisch geschlagene ist.
Ja, genau.
Sie essen tatsächlich auch Aas, wenn das im Winter und wenn das keine großen Fänge gibt, essen sie tatsächlich auch Aas. Aber das spielt keine Rolle, weil die Schrift sagt, da wo das frisch geschlagene ist.
Ja, da sammeln sich die Adler.
Da sammeln sich die Adler, ja, ja, genau.
Ja, ja, und das und wir sind Adler. Wir sind im Adlerzeitalter. Und
das bedeutet Offenbarungszeitalter.
Richtig, richtig, richtig. Weil sonst hast du diese, du hast diese Fähigkeiten sonst nicht.
Ja.
Du wirst immer wieder zurückgreifen. Wir haben ja verschiedene Zeitalter gehabt, ne?
Ja.
Und es gibt, glaube ich, der immer noch diese, ich weiß nicht, ob das jetzt, aber diese vier Wesen, die das repräsentiert haben. Der erste. Das erste Zeitalter war noch das war noch zur Zeit, als Paulus lebte.
Ja.
Da war die Salbung auf der Gemeinde der Löwe.
Das Wort.
Das Wort.
Ja.
Das war Paulus und er hat das gepredigt. Und das zweite war der Ochse, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, das war das Mittelalter.
Genau, das Lastentier, das Opfertier.
Das Opfertier, ne? Da wurden sie, viele waren da Märtyrer und das war natürlich eine furchtbare Zeit.
Durch die Inquisition wurden verfolgt
und so weiter.
Gevierteilt, verbrannt und alles Mögliche. Ne?
Und dann kam Luther.
Der Mensch.
Der Mensch. Und er hat natürlich dann, die haben ja vorher keine Bibel gehabt, da war das ja, die katholische Kirche konnte erzählen, was sie wollte, die Leute mussten das glauben.
Das war alles lateinisch.
War alles lateinisch.
Das einfache Volk konnte das nicht lesen.
Nee, genau. Und dann kam Luther und brachte dem Volk die Bibel und da kam der 30-jährige Krieg, weil die Leute, die Bauern haben gesagt, ja guck mal, sie haben uns bisher alle über den Tisch gezogen hier mit ihrer Lehre und sind fett geworden und wir konnten kaum unsere Kinder ernähren, haben uns ausgeplündert. Und dann kam der 30-jährige Krieg, weil die Bibel ihnen gezeigt hat, was wirklich Wahrheit war und nicht was die Priester,
der Klerus ihnen vorgelebt hatte.
Und sie haben Wasser gepredigt, haben selber Wein getrunken. Ne?
Ja.
Und danach kam noch ein Zeitalter. Und das war das Zeitalter der Offenbarung, der Adler kam.
Der Adler.
Und das ist ein Typ auf die Botschaft. Sie macht, sie gibt dir diese Offenbarung, sie gibt dir diesen... Weil diese Frau, die wir da von die kann man findet das auf YouTube. Die hat so bunte Bilder und so weiter. Die ist ja sehr klug, aber sie hat auch ein bisschen, sie guckt auch und sucht auch, aber sie hat nicht diese Offenbarung, die wir haben. Ne? Die braucht
der Adler, sie. Der Adler ist das Tier, welches sich von der Erde abhebt. Die anderen sind irdische.
Ja.
Also der Löwe. Der Ochse,
genau.
Der Mensch, die bewegen sich alle auf der Erde.
Richtig.
Aber dann geht es hinauf im Adlerzeitalter. Und die Bird View, das ist eigentlich eine Sicht, an der du am besten schauen kannst. Weil wenn du von oben aus der Vogelperspektive von dir jetzt wärst in einem Labyrinth,
dann
hast du keine Chance. Kannst du aber von oben sehen, wo du dich befindest und wo der Ausgang ist. Preis dem Herrn, ja.
Es gibt auch viele Kirchen, wo noch so Labyrinthe im Fußboden eingehen.
Ja, es gibt ja, diese natürlichen Symbole sind überall.
Überall. Ne?
Manchmal fragt man sich, für was ist denn das? Aber wenn du die Botschaft kennst, dann weißt du, warum das so da steht.
Ja.
Das ist so interessant.
Das waren auch hierarchische Systeme, ne?
Natürlich.
Die Kirchen, alles so.
Lucifer wollte ja auch Gott sein. Er hat es ja auch geschafft.
Er ist
der Gott dieser Welt, also dieses dieser Systeme.
Dieser Systeme, ja.
Und er ist das Haupt. Die Leute beten ihn an und die meisten beten ihn an, ohne es zu wissen. Deswegen auch in den ganzen Kirchensystemen. Deswegen hat Gott auch einen Propheten auf die Szene geschickt, der auch in die Denomination ging und ihn predigte, um sie dort rauszuholen.
Kommt raus.
Immer wieder hat er es gesagt.
Ich weiß nicht, ob ich das die jüngste Offenbarung, die er brachte, war: Amerika betet die Frau an.
Ja.
Auch so, ne?
Ja.
Und stimmt, es war ja nicht nur Hollywood, sondern auch, weiß ich noch, da war ich ein junger Bursche, da gab es den Playboy, der kam aus Amerika. Das war verrückt. Aber der wurde millionenfach wurde der gedruckt und gekauft und alles. Ne? Jeder Mann hatte in Deutsch in mehreren Sprachen der Playboy, ne? Wo immer Frauen quasi...
Es begann ja auch das Brautzeitalter zu der Zeit. Und Satan, sagt der Prophet, hat auch eine Braut.
Ja.
Er hat auch eine Braut, eine wissenschaftliche, natürlich eine weltliche, wissenschaftliche, intellektuelle, in den verschiedenen Ebenen. Es gab ja dann den Bikini nachher, obwohl sie am Bikini-Atoll Atombombenversuche gemacht haben. Das muss man sich mal so überlegen, diese Zusammenhänge. Aber es ist natürlich Brautzeitalter. Es fing an mit Bruder Branham dort nachher, als sein Dienst begann, sozusagen, als die
kam
Offenbarung
die,
der...
Kam die Reflexion, ja.
Die Reflexion,
das Natürliche ist immer...
Natürlich auch auf dieser Seite.
Sagenhaft.
Laodicea,
das
sagenhaft. Zeitalter der Frau.
Boah.
Nicht nur der guten Frau, auch der schlechten Frau.
Ja, kam Emanzipation dann dazu und was nicht alles.
Interessant,
ja. Und sie kam in die Regierung und besetzten Positionen und... Und mal viele Frauen sind Richterinnen. Da musst du viel, brauchst du als Mann viel Gnade nicht, dass ich dir. Naja, und mit Trump das Gleiche, ne? Er ist zwar ein Mann, aber seine Frau spielt da eine große Rolle, genau wie bei Kennedy, ne?
Und wie bei König Ahab,
ja.
Früher in Israel mit Isabel
ja.
im Hintergrund. Das sind alles die Symbole, die Typen.
Ja, ja.
Und das kannst du anhand der Botschaft verstehen lernen.
Sagen wir ja, mal so. Ja, weil Trump nennt seine Frau ja die First Lady, ne? Hm. Und dann trägt sie so tolle Moden und Hüte und was nicht alles. Ja, natürlich ist sie die First Lady und sie wird bestimmt auch einen gewissen Einfluss auf ihn haben, da kannst du sicher sein.
Ganz bestimmt. Ja, diese 80 Jahre, wir haben sie und wir sehen, wie alles jetzt langsam sich wieder nach und nach erhitzt. Langsam erhitzt wird das Ganze, die ganze Szenerie Russland, Amerika, China, Israel in der Mitte. Wir könnten auch sagen Europa, Asien, Afrika und Israel in der Mitte. So, ne? Gut, wollen wir mal in die Auszüge reingehen? Wir haben ja jetzt doch schon gut eine halbe Stunde. Die Einleitung war jetzt doch etwas ausführlicher, ja? Umso schöner. Dann gehen wir doch jetzt mal in die Botschaft hinein.
Ja.
Und du hast als ersten Auszug gewählt, Gottes bereiteter Ort der Anbetung 1965. Also quasi 8 Monate vor dem Heimgang Bruder Branhams. Und er sagt hier, schlag mit mir 5. Mose auf. Ich möchte einige Verse aus 5. Mose, Vers 16 lesen. Halte den Monat Abib, dass du Passa haltest dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, aus Ägypten geführt bei der Nacht. Und sollst dem Herrn, deinen Gott, das Passa schlachten. Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Du sollst kein gesäuertes auf dem Fest essen. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot des Elends essen. Denn mit Furcht bist du aus Ägyptenland gezogen, auf das du des Tages deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst, dein Leben lang. Es soll in 7 Tagen kein Sauerteig gesehen werden in all deinen Grenzen und soll auch nichts vom Fleisch, das des Abends am ersten Tage geschlachtet ist, über Nacht bleiben bis an den Morgen. Du darfst nicht Passa schlachten in irgendeiner Tore einem, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name da selbst wohne. Da sollst du das Passa schlachten des Abends, wenn die Sonne untergegangen ist, zu der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Wer sagt ihr, ist dieser 1964? Unser Text bezog sich auf das bevorstehende Passafest. Es war eine schlimme Zeit. Menschen schliefen außerhalb der Tore, in Klammern von Jerusalem. So war es an jedem Passafest. Sie lagen draußen auf der Erde, denn alle Unterkünfte waren voll. Es war das Passafest. Alle waren in großer Erwartung. Spannung lag in der Luft. Jeder war erfüllt davon. Du hast eingefügt, wohl ähnlich wie in Mekka, wenn die Mohammedaner nach Mekka pilgern, um während des Ramadan anzubeten.
Ja, das ist auch, wenn man das mal gesehen hat, ne? Wie sie um die Kaaba herumlaufen und so Tausende, ne, pilgern dahin. Und,
wow. Aber es ist in Jerusalem ja auch so, zu den großen Festen.
Ja, ja.
Es ist riesig, also überfüllt alles. Ne?
Ja.
Seht, damals befanden sich 3 Kategorien von Menschen dort. Interessant, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, ne? Wie auch in den Gottesdiensten 3 Arten von Gläubigen sitzen. Sie waren in großer Erwartung. Sie wussten, dass dieser sonderbare Mann zum Fest kommt, also Jesus. Mhm. Manche von ihnen liebten ihn, sie glaubten ihm. Manche wiederum hassten ihn, ja die meisten hassten ihn. Weil die einen ihn liebten und die anderen ihn hassten, wussten diejenigen, die sich dazwischen befanden, nicht, was sie tun sollten. Sie wussten es nicht. Beachtet, die Atmosphäre war erwartungsvoll. Die einen sagten, wenn er hierher kommt, dann werden wir ihn herausfordern. Wir werden ihn am Worte prüfen. Wir werden ihn neben dem Hohepriester stellen und seine Weisheit mit der von Kaiphas vergleichen. Doch das hatte er schon bewiesen. Wir werden aber Folgendes tun. Ich weiß, dass einige der großen Führer ihn ergreifen. Junge, die werden ihn auseinandernehmen. Sie werden ihm zeigen, was es heißt, unsere Priester zum Narren zu halten. Sie wissen schon, was sie tun. Das sind kluge Männer. Sie wissen genau, was sie tun. Und diese klugen Männer, die genau wissen, was sie tun und andere auseinandernehmen, den gibt es auch in vielen Gemeinden heutzutage. Ne?
Mhm.
Ebenbilder Christi, 1959. Nun schlagt bitte Johannes das 13. Kapitel auf. Wir werden einen Teil davon lesen. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Ischariot, Simons Sohn, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Im Bewusstsein dessen stand er auf von dem Abendessen und legte seine Oberkleider ab. Und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Dann goss er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Es kommt nun zu ihm Simon Petrus, und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. Offenbarung Kapitel 4, Teil 1 von 3, 1960. Ich weiß, dass seine Brüder einmal zu ihm sagten: Du tust doch all diese Wunder, warum gehst du nicht nach Jerusalem? Wir gehen hinauf zum Passafest und werden Kaiphas, den Hohepriester, und die anderen davon in Kenntnis setzen. Tue das Gleiche vor ihnen, damit sie deine Werke sehen. Denn bis jetzt hast du dich nur mit einer einfachen Gruppe von Fischersleuten und der niedrigen Schicht des Volkes dort am Fluss abgegeben. Warum trittst du nicht dort auf, damit die Welt es sehen kann? Jesus antwortete: Eure Zeit ist alle Wege, meine Stunde aber ist noch nicht gekommen. Du hast eingefügt, er wusste, dass sie alle eifersüchtige Kainiten waren und ihn töten würden.
Ja.
Ausdauer 1962. Und wisst ihr, ich glaube auch, um das mal ein wenig deutlicher zu sagen, dass Gott jetzt seine Gemeinde oder den gläubigen Überrest seiner Gemeinde auf sein Kommen vorbereitet hat. Ich glaube, bei seinem ersten Kommen, das muss ein großer Karfreitag mit großen Erwartungen gewesen sein, als sie wussten, dass er zu dem Fest kommen würde. Viele erwarteten ihn, um ihn irgendeine Art von Wunder vollbringen zu sehen. Andere wollten ihn ganz einfach sehen und andere wollten ihn verspotten. Das war eine Art, er macht den Satz nicht fertig. Ein abgewandeltes Passafest, wie es schon lange nicht mehr da gewesen war, als er in die Stadt ritt. Wenn er nun dieser Tage kommt, dann lasst ihn uns so erwarten, als dass er kommt, um uns heimzuführen. Du hast eingefügt, es ist ein Riesenparadox. Aber durch die jahrelange Beschäftigung mit der Botschaft sind wir mental bereits zu Hause angekommen. Wir sind quasi das fleischgewordene Botschaftswort Wort. Die Anklage 1963. Nun zu meinem Text, um auf das Thema zurückzukommen, das ich mir vorgenommen habe. Die vier Worte. Lasst es mich erklären. Dort in der heiligsten Stadt der Welt, Jerusalem. Dort in der religiösesten Stadt der Welt. Dort kreuzigten sie die religiösesten Menschen der Welt während eines religiösen Festes, dem Passafest. Dort am heiligsten Ort, in der heiligsten Stadt, der größten aller Organisationen, dem Hauptsitz von allem. Dort kamen sie, die religiösesten Menschen der ganzen Welt, zusammen. Sie kreuzigten, der schmachvollste Tod, den es gab, durch den ein Mensch getötet werden kann, nackt. Sie streiften ihm die Kleidung ab. Auf dem Kruzifix hat man ihm ein Tuch umgewickelt, doch sie streiften ihm seine Kleider ab. Dort in der größten religiösesten Stadt kreuzigten der schmachvollste Tod sie, die religiösesten Leute, ihn, die kostbarste Person. Christus kundgetan in allen Zeitaltern, 1964. Gebt Acht, wo sie ihren Fehler begangen hat. Es war, als sie zum Passafest nach Jerusalem hinaufzogen. Auf dem Heimweg bemerkten seine Eltern, dass er nicht bei ihnen war. Deshalb kehrten sie um und suchten ihn. Nach 3 Tagen schließlich fanden sie ihn, wie er im Tempel mit den Priestern über die Schrift debattierte. Beachtet, was Maria in Gegenwart jener Priester den Kritikern zu ihm sagte. Sie sprach: Dein Vater und ich suchen dich mit Angst. Und das Wort korrigierte sie gleich, du hast eingefügt, er antwortete: Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Fragen und Antworten, Teil 1 von 4.
Da 1900. War noch ein Junge, ne?
Da war er noch 12 Jahre alt.
12 Jahre alt, stell dir vor. Hm.
Ja. Fragen und Antworten, Teil 1 von 4, 1964. So wie es auch kürzlich geschah. Ich habe etwas durcheinander gebracht und zufällig hörte ich es, also auf Tonband. Er hörte es sich hinterher nochmal, aber unter der Salbung war er nicht mehr er. Da war nicht mehr William Branham, sondern da war es Christus.
Ja.
Ich fing es wieder auf und es ist auf Tonband. Vermutlich werde ich darüber etwas hören. Also da gab es viele, die es gehört haben und ihn korrigiert dann haben, wenn er mal einen Fehler machte. Er stand ja ständig im Licht, auf beiden Seiten.
Ja.
Als ich über die 7 Posaunen sprach, ich sagte, es seien 7 Posaunen. Ich bezog mich auf das Pfingstfest. Vom Pfingstfest bis zu den 7 Posaunen, da waren 7 Schabbate. 7 Schabbate lagen zwischen dem Passafest und Pfingsten. Das sind die 50 Tage. Doch worauf ich mich bezog, das, was es sei, ich sagte, das bedeutet die 7 Gemeindezeitalter. Im Fall, dass ihr das Band einmal hören solltet, es sollte heißen, dass der 7. Monat danach das Posaunenfest brachte, welches die 7 Gemeindezeitalter bedeutet. Nicht 7 Schabbate. 7 Schabbate gingen, er macht den Satz nicht fertig. Ich erklärte es dort nicht. Ich sagte, die 7 Schabbate oder so etwas, doch dann trug ich denselben Gedanken weiter. Wenn es der 7. Monat nach dem Fest des Passa oder dem Pfingstfest ist, dann kommt das Fest, nachdem die Gaben hereingebracht oder gezeigt wurden. Ihr seht dann, er macht den Satz nicht fertig. Denkt daran, dass dann nach jener Zeit die Gaben zum Brot wurden. Die Gabe, eine Gabe, dann gehen alle in einen Leib. Oh, dort ist eine große Belehrung. Ich habe nicht einmal die Spitze davon berührt. Doch wenn ihr es auf Tonband hören würdet, dann erinnert euch daran und schaut in der Bibel nach. Ihr seht, nachher sind es 7 Monate. Zählt die Monate Januar, Februar, März, April, Mai, Juni und Juli. 7 Monate, welche die vollen 7 Gemeindezeitalter repräsentieren. Vielleicht greifen einige Prediger die Sache auf und dann hättet ihr es. Und du hast eingefügt, wir sind leider nur Podcaster und keine Prediger. Ja, obwohl ich kann mich erinnern, wir haben das auch schon mal aus der Botschaft, wir hatten das im Video oder im Gottesdienst, haben wir das Thema behandelt. Und wollte auch nur, weil ich jetzt gerade aus Israel aktuell vorgelesen hatte, da hatte ich dann noch was gefunden. Und zwar, weil er hier von diesen 7 Monaten spricht und er sagt Januar bis Juli. Aber das Passafest jetzt ist ja im Abib und es gibt ja den jüdisch-hebräischen Kalender. Also da gibt es ja auch Unterschiede religiöser Kalender. Und wir haben dann auch noch den gregorianischen Kalender. Aber nur, um das mal kurz anzureißen, der Monat Abib wird in der Bibel auch der Monat Nisan genannt, welches der erste Monat ist, um den es hier geht, weil hier das Passa stattfindet. Und wenn wir dann weiterzählen, nach 7 Monaten kommen wir bei dem Monat Tischri raus. Und da wollte ich nochmal die Erklärung dazu, weil er spricht hier auch von dem Fest der Posaunen und es gibt auch eine Botschaft von Bruder Branham zu dem Fest der Posaunen. Aber nach 7 Monaten kommen wir zu dem Monat Tischri und hier haben wir, das sind die höchsten Feiertage Israels, Rosh Hashanah. Und Rosh Hashanah ist der Beginn des Jahres im 7. Monat, dem Monat Tischri. Er wird so genannt, weil die Schabbat- und Jubeljahre von diesem Tag an gezählt werden. Die Bibel nennt es das Fest der Posaunen oder vielmehr des Schofarblasens, 3. Mose 23, 23. Rosh Hashanah ist der erste von 10 Tagen, die mit dem Versöhnungstag, und ich habe mal eingefügt, der Versöhnungstag ist Chom Kippur, das ist der heiligste Tag des Jahres, der Versöhnungstag, und zwar das Volk Gottes mit Gott selbst. Denn er spricht hier, ich will euch vergeben. Also das ist das Ende dieser 10 Tage von Rosh Hashanah, der Versöhnungstag. Diese Tage werden auch die Tage der Ehrfurcht genannt. Rosh Hashanah erinnert an die allerersten Tage der Welt, die mit dem Tag der Erschaffung des Menschen enden. Die Zeit der Schöpfung muss mit dem Herbst der Zeit von Rosh Hashanah übereinstimmen. Denn als die Bäume am 3. Tag geschaffen wurden, trugen sie reife Früchte. 1. Mose 2, Vers 8 bis 9. In Israel ist es die Zeit der Spätlese. Halleluja, das fand ich auch gut. Die Zeit der Spätlese. Und Tischri wäre September, Oktober. Gut, wir gehen weiter in der Botschaft. Wer sagt ihr, ist dieser 1964? Uns ergeht es, wie es ihnen damals ergangen ist. Wir nähern uns einem großen Fest. Jesus kam zu dem Passafest. Er zog in Jerusalem ein. Alle Weissagungen, die sich auf ihn bezogen, mussten sich erfüllen. Alles in der Bibel hat eine Bedeutung. Jeder Name hat eine Bedeutung. In der Schrift gibt es nichts, das nicht eine grundlegende Bedeutung hätte. Vor kurzem sprach ich an einem Abend in Tucson darüber, warum es Hirten anstatt Theologen sein mussten. Er wurde direkt neben einer Kirche geboren. Doch der Heilige Geist begab sich in die Einöde zu den Hirten. nicht zu den Theologen. Es musste so sein. Theologen hätten eine solche Botschaft nicht geglaubt. Deshalb mussten es Hirten sein. Die Spreu erbt nicht mit dem Weizen. 1965. Die Pfingstler sind der Maria vergleichbar. Am Pfingstfest. Seht, was Maria tat. Was machte Maria falsch? An einem Passafest begegnete sie einer Gruppe von Würdenträgern und Priestern. Sie konnte ihren Sohn nirgends finden, also ging sie 3 Tagesreisen wieder zurück. Sie hatte ihn zurückgelassen, wie die moderne Gemeinde. Ihn vor etwa 3x25, vor 50, 75 Jahren verlassen hat. Also die moderne Gemeinde hat den Herrn vor 75 Jahren verlassen, sagt er hier. Sie ließen ihn während des Pfingstfestes zurück. Und du hast eingefügt, und da sind sie heute noch. Sie feiern und feiern, tanzen im Geist, sprechen in Zungen, fallen auf den Boden, bilden Denominationen und Gemeinden und bleiben dort stehen, bis der Hochzeitswein alle ist, um dann zurückzufallen. Mhm. Gott wird durch seine Merkmale ausgewiesen. 1964. Nun lasst uns gerade zu einem Gedanken kommen, den ich habe. Wir werden nicht zu viel Zeit nehmen, weil wir für einige Kranken beten wollen. Lasst uns sehen, als Jesus, der das Wort war, die Bibel sagt, dass er das Wort war. Wir stimmen alle darin überein, dass er das Wort war. Beachtet, also Johannes 1, Vers 1 kann man es lesen und Johannes 1, Vers 14. Beachtet, als er im Alter von 12 Jahren war. Nun, wir haben keine Aufzeichnung darüber, dass er zur Schule ging. Aber ein kleiner 12-jähriger Junge, ungefähr so groß, er zeigt es. Seine Eltern, Maria und Josef, gingen zum Tempel hoch, um am Passa anzubeten. Und während sie dort oben waren, fingen sie nach dem Passa an, heimwärts zu gehen. Sie hatten eine Reise von 3 Tagen vor sich. Aber Jesus konnten sie nirgendwo finden. Schließlich fanden sie ihn, nachdem sie 3 Tage nach ihm gesucht hatten, im Tempel, wie er mit den Ältesten über das Wort Gottes debattierte. Du hast nochmal eingefügt, als sie ihn zur Rede stellten, gab er ihnen zur Antwort, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. 1961 der Tröster. Nun, Vater, wir wissen, dass das Passahlamm geschlachtet wurde. Das erste Mal wurde es in der Wüste und auch damals in Ägypten angeordnet. Sie waren 40 Jahre unterwegs und es gab nicht einen Schwachen unter den 2 Millionen, die herauskamen. Du hast sie gesund erhalten, solange sie das Passa feierten. O Gott, heile jede kranke Person, die nach vorne kommt. Gewähre es, Herr, errette jeden Sünder, fülle jeden Gläubigen mit dem Heiligen Geist. Möge der Tröster da bleiben, bis er unter uns wieder Fleisch gemacht wurde, in der Person von Jesus Christus. Denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Und dann singt er, ich liebe ihn, ich liebe ihn, er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen. Und in diesem Sinne der Botschaft ein frohes Ostern, ein gesegnetes Ostern. Wir hören uns bis dahin ja noch. Es sind noch 2 Wochen kalendarisch gesprochen. Aber wir wünschen euch das schon mal vorab. Eine Begegnung mit dem Herrn. Und auch so, wie der Prophet sagte, wenn er nun dieser Tage kommt, dann lasst ihn uns so erwarten, als dass er kommt, um uns heimzuführen. Shalom.
Shalom auch von mir. Gott segne euch. Halleluja.